Ihr lieben Menomius, ich kann euch sagen, diese Episode mit der so unfassbar wissenden und tollen Helena Orfanus-Bökel hat mir das ein oder andere graue Haar gekostet. Heute wirklich einmal sehr behind the scenes. Es war nämlich so, dass wir für Freitagnachmittag verabredet waren, die Helena und ich, zum Gespräch. Und ja, es ist 16:30, ich bin online, wäre nicht die Helena. Wenn man dachte, naja, die wird dann vielleicht noch die ein oder andere Patientin fertig machen und meldet sich dann, nichts passiert. Dann habe ich gesehen, dass ich einen Anruf in Abwesenheit habe. Und die Helena hat mich angerufen und hat gesagt, du, das ist ja alles sehr nett, aber ich komme nicht rein in deinen Chatroom. Ja, also die Technik ist ja super, wenn sie dann streikt, bin ich auch da schossen, wie es so schön heißt, weil ich dann nämlich keinen Rat habe. Aber einen Plan B, den haben wir dann vollzogen und haben wirklich uns sehr lange zum Thema Nährstoffe ausgetauscht. Es ist diesmal auch nur der erste Teil, weil wir haben summa summarum beide Male 49 Minuten gesprochen und ich teile das auf in zwei Episoden, weil es einfach so umfangreich ist. Ich kann der Helena gar nicht oft genug danken, dass sie so geduldig ist und vor allen Dingen, wie super das ist, dass sie uns Frauen in den Wechseljahren mit ihren Büchern, mit der Nährstofftherapie, mit dem Leitfaden und auch mit Nährstoff- und Hormonersatztherapie uns da einfach wirklich ja Fahrpläne in die Hand geschrieben hat. Also diese Bücher, glaube, wenn man was daheim haben sollte, dann das unbedingt. Und unbedingt jetzt in Teil 1 und dann auch in Teil 2 hineinzuhören. Ihr Lieben, auch wieder ein großes Danke an alle, die mir einen Unterstützungsbeitrag schon geleistet haben. Das kann man entweder via PayPal oder ja ganz oldschool mit Bankanweisung. Die Infos dazu stehen in den Shownotes und ich kann wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank. Ihr haut mir da wirklich ganz schön viere. Ihr helft mir auch dabei, Menomio nochmal auf ein anderes Level zu heben. Apropos anderes Level, Ohrenspitzen, Stift und Zettel im besten Fall parat halten und reinhören in die neue Episode mit der Helena Orfanus-Bökel. Viel Spaß!
Ja, leco mio, bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Helena Orfanus-Bökel. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du wieder bei Meno Mio dabei bist. Heute wird's echt wissenschaftlich, aber keine Angst, gut übersetzt und extrem lebensnah. Nährstoffe sind heute unser großes Thema. Wir sprechen also darüber, was in unserem Blut passiert, lange bevor wir eine Diagnose vom Arzt bekommen. Meine heutige Expertin ist Internistin, Nephrologin, also eine Fachärztin, die auf Nierenerkrankungen spezialisiert ist. Und Helena ist außerdem eine echte Vordenkerin und nicht mehr aus der Wechseljahre Bubble wegzudenken. Mit ihren Büchern Nährstofftherapie, Nährstofftherapie der Praxisleitfaden und Nährstoff- und Hormontherapie der Präventionsleitfaden hat sie uns etwas geschrieben, womit wir selbst Expertinnen werden können. Denn sie sagt, wir müssen aufhören zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Die Wahlberlinerin ist die Expertin für Nährstoff- und Hormonmedizin und zeigt uns heute, wie wir unsere innere Stoffwechselgesundheit selbst in die Hand nehmen. Liebe Helena, ich freue mich unfassbar, dass du zu Gast bist bei Meno Mio. Hallo.
Hallo, liebe Daniela. Ich freue mich auch, hier mit dir heute Rede und Antwort stehen zu können.
Ich möchte am Anfang gleich einmal etwas klarstellen, was dein Thema betrifft. Was ist aus deiner Sicht so ein weit verbreiteter Irrglaube rund um das Thema Nährstoffe? Und warum sollten wir uns darüber wirklich gut informieren?
Irrglaube. Vielleicht so ein bisschen einfach, dass die Nährstoffe gefährlich sein könnten. Und die Lösung ist, dass man anfängt, sich zu bilden, wie man mit der Nährstofftherapie umgeht und auch lernt, im Blut das, was man macht, zu objektivieren und zu messen.
Also das heißt, man kann eigentlich auch sagen, so ein Glück, dass wir eigentlich nicht im Trüben fischen müssen, sondern dass unser Blut eigentlich eine glasklare Bedienungsanleitung für unseren Körper liefert. Wir müssen halt nur wissen, wie man diese liest, oder?
Genau. Man muss ein bisschen die Technik lernen, wie man, je nachdem, was man machen möchte, ob man vielleicht kurativ behandeln möchte oder präventiv schützen möchte, muss man ein bisschen das Labor in die Zukunft lesen können. Man muss also lesen im Labor, was ist in der Vergangenheit vielleicht schon passiert, was ist veranlagt, was ist vielleicht durch das Verhalten auch nochmal gestalt und veränderbar und wo kann ich mit Nährstoffen und Hormonen für die Gesundheit oder die Wiedererlangung der Gesundheit reingehen und wie muss ich das dann auch mit der Dosis machen? Und da ist es so, dass es echt schwer ist, was falsch zu machen und irgendwie sich zu schaden, sondern viel schwerer ist, wie man das richtig macht. Kann man vielleicht ein bisschen mit Sport vergleichen, ne? Also man kann sich rumbewegen, aber wenn du damit beim Tennis gewinnen möchtest, dann brauchst du eine Technik. Und das, was der Irrglaube beinhaltet, ist, dass sofortige Bewegung sofort tötet. Wenn man sich irgendwie bewegt, ist das sofort fehlerhaft, schadhaft und gefährlich. Und das ist einfach wirklich so nicht richtig. Wobei das heißt, nicht heißt, dass das alles so ganz leicht und ungefährlich oder egal ist. Also egal ist, nee, das ist es nicht. Aber es geht jetzt eher darum, etwas zu gewinnen, nämlich Gesundheit. Und dafür muss man ein Wissen haben, was ist denn eigentlich gesund, was ist krank, um dann auch ein Ziel definieren zu können. Und wie kann ich in welcher Dosis mit welchem Nährstoff und mit welchem Hormon in Kombination irgendwie das Ziel erreichen?
Also Menomeus, schnallt euch an. Heute gibt es wirklich geballtes Wissen und ihr werdet euch sicher noch öfter jetzt im Laufe dieser Episode ans Herz legen. Die drei Bücher von der Helena, in den Shownotes ist das alles verlinkt, auch der Kontakt zu Helena. Also auf Instagram bist du ja auch sehr umtriebig. Horcht's gut zu, spitzt eure Ohren, es geht los. Vielleicht Helena, bevor wir jetzt so ganz tief eintauchen, du arbeitest ja täglich mit Frauen und ihren Körpern. Was ist so im Moment, was da immer wieder begegnet? Gibt's da irgendwas?
Da ich ja diese Bücher geschrieben habe, sind natürlich die Patienten in den letzten Jahren, die es vielleicht hier schaffen, auch noch herzukommen oder auch schon vorher hier waren, sind echt sehr gebildet. Und das ist vielleicht etwas, was wirklich da draußen einfach noch fehlt, weswegen ich ja dann auch mich entschieden habe, euch zu bilden und jetzt vielleicht auch nicht als erstes die Ärzte, sondern irgendwie erstmal die Menschen, die Patientinnen und Patienten, damit ihr dann auch das Richtige suchen und finden könnt. Und ja, bei Frauen ist grundsätzlich einfach ein Thema immer Angst. Und das ist echt nervig. Also das hindert so, egal jetzt vor was die Frau Angst hat, es hindert einfach in die Pötte zu kommen und sich zu entfalten. Ne? Also ob das jetzt meinetwegen auch die Angst ist zu singen oder einen Vortrag zu halten oder auf die Bühne zu gehen oder eben einfach für sich meinetwegen jetzt in der Gesundheit tätig zu werden. Die Angst, dass der Arzt das nicht gut findet oder die, ach, ich weiß auch nicht. Also es ist irgendwie, Angst ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und das kann man nur heilen, indem man sich bildet und dann weiß, was sich lohnt, sagen wir mal, zu respektieren oder auch zu fürchten und was aber eben auch nicht. Ne? Also ich weiß sonst keine andere Lösung. Das andere ist eine gute Erfahrung. Aber für eine gute Erfahrung braucht man dann halt auch wieder vielleicht jemanden, der es einem dann vormacht, damit man dann das mit der Bildung abkürzt, ne? Und das, es gibt jetzt halt noch nicht so viele Kollegen, Kolleginnen, die so wie ich das jetzt machen. Und ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt recht habe, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich erstmal über dieses Messen, Machen mit der Materie zu beschäftigen. Und dadurch, dass man immer gucken kann, wo man steht, kann man ja zum einen gucken, was habe ich geschafft und zum anderen auch gucken, mache ich Fehler oder mache ich irgendwas, was nicht gut ist. Ne?
Und mit deinen Büchern eben wirklich ein toller Ratgeber-Leitfaden an der Hand, um, wenn man Blutbilder macht, auch nachzuschauen und nachzuprüfen, was einem der Arzt, die Ärztin sagt. Und weißt du, was mir auch oft begegnet, Helena? Es ist dieses Thema sich wert sein. Weil ganz viele Frauen sagen, ma ja, das ist cool. Also zum Beispiel das Thema Genanalyse von Permedio, was ich auch besprochen habe im Podcast, ist eh alles cool, aber was das Geld kostet. Wo ich dann gerne antworte, ja, natürlich kostet es Geld. Und überlegt einmal, wie viel Geld man sich ersparen kann, wenn man präventiv tätig ist. Eben mit genau dieser Arbeit, wie du es sagst. Und leider ist es so, dass Prävention in Österreich, und das ist ja in Deutschland, der Schweiz nichts anderes, einfach noch nicht durchgedrungen ist an die Politik. Also es ist einfach unfassbar. Das Gesundheitssystem wird sich totgespart und ich denke, ein riesengroßer Hebel wäre Prävention, aber da machen wir uns ein komplett anderes Fass auf, das wir nicht ändern können. Drum alle noch einmal Ohrenspitzen.
Ja, genau. Vielleicht nur, um das zu runden. Ne? Die Politik sollte ja eigentlich in dem Sinne dessen, was die oder machen, was wir sozusagen als Bevölkerung uns auch wünschen. Und insofern glaube ich, wenn der Wunsch in uns nach Prävention wächst und das dann eben auch noch argumentativ unterlegt wird mit Zahlen, Fakten, dass sich das auch wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial lohnt, dann wird es schon irgendwann auch in diese Richtung gehen. Ne? Aber es muss halt auch, müssen das mitmachen, gestalten und wollen. Und das geht natürlich dann, Prävention geht jetzt nicht ohne Eigeninitiative. Ne? Bei einer Blinddarm-OP muss der Mensch nichts machen. Der geht dann in die Klinik, wird narkotisiert, operiert und muss dann wieder alleine auf die Beine kommen. Aber in der Prävention ist es sehr, sehr individuell, was die oder der Einzelne so braucht, um wirklich auch meinetwegen sich zu schützen vor etwas, was kommen könnte. Dazu muss man ein bisschen auch eine Ahnung haben, was könnte denn kommen. Das kann auch nicht bei jedem alles kommen. Und dann auch gezielt seine Ressourcen einzusetzen. Also insofern ist Bildung, Wissen, Forderungen laut werden, das ist eben das, was einfach auch von uns, auch von der Ärzteschaft, aber auch von der Patientenschaft auch her muss, damit dann vielleicht sich auch in der Politik und der Wirtschaft etwas ändert.
Meine Hörerinnen sind ja die meisten Menomios so rund um 50, mitten in der Perimenopause, oft müde, verunsichert und haben das Gefühl, ihr Körper reagiert plötzlich anders. Warum ist das eigentlich gerade so in dieser Lebensphase Perimenopause? Warum ist da der Körper so sensibel, wenn es eben um Nährstoffe, Hormone und auch die Energie geht?
Ja, ich würde es anders formulieren. Er ist halt sensibel mit dem Leben und dem Alltag, der ist. Und innen drinnen ist dann die Chemie, die Biochemie nicht mehr so wie in den 20ern in der Lage, alles, was ist, auszugleichen, zu kompensieren und nicht fühlbar über uns hinwegzugehen. Also wir agen auch ab 35, 40 und im Rahmen dieses normalen Alterungsprozesses ist eben auch in den 40ern immer mehr spürbar, dass sich auf der hormonellen Ebene was verändert. Das war in den 20er, 30ern, wenn die Frau gesund ist, so nicht. Das ist wirklich, glaube ich, das, was am meisten von den vielleicht auch in diesem Sinne fühlbaren Frauen gespürt wird. Es ist auch nicht so, dass jede das spürt, aber es spürt auch jetzt nicht jeder Mann, wenn er zu viel Alkohol trinkt und ungesund ist und nur irgendwann ist es dann sichtbar. Ne? Also insofern, es gibt halt sehr empfindlichere Menschen, themenbezogen. Das mit den Nährstoffen, das ist lange, 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 lange nicht spürbar. Das können wir in jungen Jahren, in der Jugend, Erwachsenenalter, je gesünder uns wir verhalten, desto besser können wir auch damit leben, ohne das zu merken. Wir wissen ja auch gar nicht, was soll ich denn merken. Und es ist einfach so, dass es anders ist. Es ist so, wie ich habe ein Kostüm, eine Waffenausstattung in Form von Physik, Kraft, Power, Größe, Muskeln, aber ich habe eben auch eine chemische Ausstattung und die kann ich nicht sehen, fühlen, so wie man vielleicht einen Muskel fühlen kann oder vielleicht auch wach und müde. Und die schafft es dann einfach nicht mehr, das, was denn dann sich aber alles angesammelt hat, irgendwie so perfekt zu verstoffwechseln im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und hinzu kommt ja dann auch, dass vielleicht in diesen Jahren um die 40, 50 ist ja auch eine intensive Lebensphase für die Frau ist, wo sie vielleicht auch dabei ist, Karriere zu machen, die Kinder auch ein interessantes Alter haben, vielleicht auch in der Ehe alles nicht so toll läuft, die Eltern vielleicht auch Hilfe brauchen, man aber auch schon Wissen und Verantwortung übernommen hat und dann kommt das alles zusammen und dann ist dieses Auto, wenn also meinetwegen unser Seele-Geist-System in diesem Haus oder Auto lebt und wohnt, ist einfach nicht mehr so richtig tippitoppi eingestellt. Gab ja auch keinen TÜV, den man irgendwie ab 20 alle 2 Jahre besuchen durfte, um sich einstellen zu können, ne? Aber so würde ich das vielleicht als erstes irgendwie so formulieren. Das ist halt normal. Es ist unser Alter, es sind die hormonellen Veränderungen, es ist das, was in unserem normalen Leben als vielleicht auch fleißige, kluge und auch viel schaffende Frau sich dann alles so angesammelt hat. Dann die Umwelt spielt auch noch eine Rolle, wie wir leben, wie viel wir schlafen, wie wir uns ernähren. Also alles das kommt dann zusammen und dann kommen die Wechseljahre.
Und es ist ja so, die Wechseljahre, das ist ja keine Diagnose, sondern das ist einfach die natürliche Lebensphase einer Frau. Und ich glaube, dass dann eben auch oft da die Problematik ist, um nochmal auf das Thema Prävention zurückzukommen, dass es bei vielen Frauen, die vielleicht auch gar nichts merken von den Wechseljahren, keine Symptome haben, weil die gibt es ja auch, ja, neben den vielen Frauen, die ganz, ganz arg geplagt oder mittelgeplagt sind von Wechseljahrssymptomen, dass dann dennoch oft nicht mehr reicht, einfach nur gesund zu leben und so weiter tun wie bisher, sondern dass man eben ab einem gewissen Alter, wie du gerade gesagt hast, präventiv tätig wird. Du sprichst ja auch in deinem Buch ganz klar von einem Zeitgap oder einem Therapieloch. Was genau meinst du da damit, um auch vielleicht die abzuholen, die eben komplett beschwerdefrei durch diese Zeit gehen, aber jetzt, sage ich mal, Anfang, Mitte 40 sind? Und warum ist es auch so, dass wir laut System gesund gelten, obwohl im Labor, wenn man testet, wenn man Blutanalysen macht, eigentlich sich krankhaft älter werdend schon abbilden lässt in einer Messung?
Also, es ist ja so, dass ich, sagen wir mal, ich als Ärztin, ich arbeite und lebe ja in der inneren, in der Fachdisziplin innere Medizin. Jetzt habe ich ja sehr spezifisch mich auch mit nierenkranken Patienten beschäftigt. Da ist es aber so, dass die eben oft am Ende des Lebens dann auch nierenkrank werden oder wurden im Rahmen von altersbedingten Stoffwechselerkrankungen. Also das ist sozusagen mein Feld, in dem ich so lerne und denke. Und da ich irgendwann dann verstanden habe, dass das nicht geht, jede irgendwie zu heilen, weil wenn erstmal was kaputt ist, ist es wirklich, braucht's immer so ein Wunder und das ist echt nicht so leicht, ja. Und dann habe ich mir halt immer mehr überlegt, wenn ich also nicht heilen kann, so richtig, sagen wir mal, Wunderheilung und dann aber trotzdem irgendwie was Schönes machen will, wie kann ich denn dann auf der anderen Seite Gesundheit bewahren? Und dann habe ich gemerkt, dass diese ganzen Krankheiten, die ich also früher in der Nephrologie dann auch behandelt habe, dass die in Wahrheit sich über viele, viele Jahre und Jahrzehnte anbahnen. Und dieses Anbahnen, das ist eben nicht etwas, was man so objektiv von draußen sehen und fühlen kann. Wenn man Wissen hat, kann man es schon. Also ich sehe jetzt schon sehr viel mehr, als ich früher wusste, auch bei den Gesunden, ne? Was dann innen drin wahrscheinlich so alles sein könnte. Aber dieses sich anbahnen, das ist eben etwas, was wir nicht fühlen. Also wir fühlen nicht die Arterien, die sich langsam verkalken. Wir fühlen auch nicht den Verlust der Knochendichte. Wir merken auch nicht, dass wir Osteopenie oder eine beginnende Osteoporose haben. Wir merken auch nicht eine Niereninsuffizienz im Stadium 2 oder 3, ne, Dialyse ist 5. Wir merken auch nicht den Anfang von einem Diabetes mellitus. Wir merken erst die Folgen, wenn also irgendwas im Rahmen von Zuckerkrankheit dann kaputt geht an den Augen, an der Haut, an den Nieren. Und dann dauert das auch noch mal, bis dann vielleicht ein Herzinfarkt passiert. Den wiederum merken wir. Aber diese ganzen Folgen von diesen altersbedingtem inneren Verfall, das kann man vielleicht vergleichen mit Zahnverlust und Falten und Hörverlust und Augenverlust und Glatze und Arthrose und Muskelverlust und Kollagenverlust und all das, was ihr ja draußen schon wisst und seht und tut und macht, das gibt es alles so als Idee in der inneren Medizin nicht. Also es gibt nicht die Kosmetik, es gibt nicht die dermatologische Kosmetik, es gibt nicht den Sport, es gibt nur gesunde Ernährung. Es gibt nicht irgendwas, was man frühzeitig gibt, um dann irgendwie dieses Anbahnen zu verhindern. Und das Anbahnen, das kann man objektivieren, indem man im Blut, ich nenne das Krankwerte, misst. Und die sind halt gesund, wenn die ganz niedrig und jung sind. Entweder manche sind sogar gar nicht da, wenn man gesund ist, wie Antikörper oder wie Tumormarker oder ein CRP. Da ist die Gesundheit einhergehend mit einer Null. Aber so Zustandswerte wie Niere, Leber, LDL, Zuckerwerte, da ist ja nie der Wert Null, sondern mit irgendwas sind wir ja immer versorgt. Die steigen dann halt im Laufe des Lebens an und zwar auch bei vielen, obwohl die sich nicht falsch verhalten, sondern ganz gut verhalten, was so Sport, Ernährung und meinetwegen Schlaf und Haltung angeht. Und das ist mir dann selber, das wusste ich so nicht. Ich habe gedacht, auch als Ärztin, wir werden jetzt in der Klinik oder auch in dem Studium jetzt nicht ausgebildet präventiv, sondern wir werden ausgebildet, euch zu retten, wenn ihr in Gefahr seid. Und das auch schnellstens.
Feuerwehr zu spielen.
Ja, so wie ihr auch die Fernsehsendungen habt, ne? Der Bergdoktor, Emergency, Dr. House, ne? Das sind dann immer Kranke und dann ist das die Sendung toll, wenn jemand dann so ein bisschen nachdenkt und dann wird buff, buff, irgendwie eine körperfremde, chirurgische, chemische Therapie eingeleitet. Aber dieses, so wie Mütter ihre Kinder beschützen und meinetwegen Väter auch, aber so wie die Eltern also ihre Kinder sozusagen nähren, düngen und wollen, dass sie also alles gut machen und dann eben ein gutes Leben haben, sowas Ähnliches bräuchte es jetzt auch in der Lebensmitte, in der inneren Medizin. Und diese Sachen, es sind nicht so viele Sachen, ne? Also wenn man so guckt, die Diagnosen, die dann am Ende des Lebens zur Pflegebedürftigkeit führen, die also mit 80 jeder Zweite, mit 90 drei von Vieren sind pflegebedürftig, was das jetzt auch immer per Definition bedeutet, dann sind das solche Krankheiten wie Herzinsuffizienz, Sarkopenie auf dem Boden, dann auch natürlich die Osteoporose, die Fraktur, aber auch der Schlaganfall, die Demenz, die Niereninsuffizienz, sowas. Das heißt, das ist wirklich ein Knäuel von vaskulären, also gefäßbedingten Folgeerkrankungen, die dann dazu führen, das nennt man meistens Herz-Kreislauf-Krankheiten. In Wahrheit ist auch das Gehirn und die Niere damit inbegriffen. Das fühlt man aber nicht, wenn man dieses Wort hört. Man denkt dann immer nur ans Herz, ne? Und wenn man das alles nur früher verhindern würde, und das sind eben Dinge, die in den 40ern schon da sein können. Also erstens gibt's für die Gefäßverkalkung angeborene Dinge, mit denen man auch schon geboren sein kann, die dann eben das Risiko im Laufe des Lebens eine atherosklerotische Folgekrankheit zu bekommen vergrößern. Und dann ist es bei uns auch noch so, dass im Rahmen dieser wechseljahrshormonellen Umstellungen eben auch viele Frauen dann am Knochen diesen Knochendichteverlust erleiden. Das ist jetzt auch nicht immer die Frau schuld. Es ist aber manchmal die Genetik, manchmal ist es auch viele Diäten, manchmal hat es auch was mit Medikamenten zu tun, mit Rauchen und so. Also es ist immer so eine Mischung zwischen der Veranlagung und dann dem Glück und dem Pech und dann dem, was man gestalten kann, ne? Und trotzdem, das ist wirklich etwas Häufiges und da wird auch meiner Ansicht nach einfach zugeguckt, bis dann die Osteoporose so schlimm ist, dass das Frakturrisiko sehr hoch ist und dann gibt es eben osteologische Medikamente. Aber in der ganzen Zeit vorher wird nur so pauschal irgendwie empfohlen, Krafttraining, Ernährung und Kalzium über die Nahrung und ein bisschen Vitamin D. Aber es wird nicht spezifisch, zum Beispiel jetzt bei dir, geguckt, welche Schuhgröße an D brauchst du denn, um wirklich Knochendichte zu gewinnen. Es wird auch nicht gemessen und objektiviert, wer ist denn überhaupt betroffen. Ich fände super, wenn jede Frau mit 47, abhängig natürlich auch von der Blutung, spätestens ein Jahr nach der nächsten Blutung, wenn sie mit 42 keine Blutung mehr gehabt hätte. Aber wenn das statistische Mittel so um die 50 ist, dann wäre cool vielleicht mit 47, dass man guckt, was hat sie für einen Knochenstatus, dann kann man im Blut gucken, hat sie denn erhöhte Knochenabbauparameter. Und wenn das so ist, dann ist statistisch, rechnerisch, mathematisch sicher, dass wenn nichts passiert, auch mit einem gesunden Verhalten, das nicht reicht, um meinetwegen bis 60, 70, 80 den Knochen stark zu halten. Also man muss ja bei einer Frau mit 47 eigentlich 40, 50 Jahre hochrechnen, Und dann wird immer nur so 3 Jahre, 5 Jahre. Natürlich hat sie dann mit 47 kein erhöhtes 3-Jahres-Frakturrisiko. Dafür ist sie zu jung und zu gesund, ne? Und meine Erfahrung ist, dass wirklich viele, es reicht nicht einfach nur so gesund, sondern es müsste dann schon richtig spezifisch gezielte Übungen für den speziellen Ort. Bei manchen Frauen ist die linke Hüfte mehr betroffen als die rechte oder die Wirbelsäule, die LWS, mehr betroffen als die Hüften. Man müsste gezielt mit jedem Einzelnen nach Stand der Dinge und erhöhtem oder nicht erhöhtem Risiko strategisch vorgehen. So wie man das in der Zahnheilkunde macht und in Wahrheit auch in der Dermatologie, wenn du jetzt Hautkrebsvorsorge in Anspruch nimmst und hast volle Kanne überall, nee, wie, dann wird der dich auch früher wieder ein bisschen einbestellen und vielleicht nach 3 Monaten doch den ein oder anderen dunkle Mutter mal entfernen, ne? Und so müsste man individualisiert, je nach Labor und Foto von Knochen und Gefäßen vorgehen. Und der Witz ist, dass in diesem Gap, das war ja deine Frage, von bis hin zur Notwendigkeit einer körperfremden Pharmakotherapie, dass man da wirklich ergänzend zu allem anderen, was gesund macht, gezielt mit Nährstoffen und Hormonen die Stoffwechselfunktion, gerade was altersbedingte Veränderungen betrifft, unterstützen kann, so dass diese Krankwerte gar nicht so steigen, wie sie sonst steigen würden, wenn du einfach nur zuschaust.
Ein paar Dinge möchte ich jetzt dazu sagen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, weil es ist so spannend, dir zuzuhören, Helena. Zum Thema Herz, was da alles daherkommen kann bei uns Frauen in der Perimenopause, Menopause, habe ich schon eine super Episode mit der Dr. Katharina Hamm aufgenommen. Ich verlinke diese auch gerne noch einmal in den Shownotes. Unbedingt reinhören, wenn du diese Episode nicht kennst. Thema Osteoporose, Osteopenie, auch schon besprochen beim Menomeo. Auch wir gehen nachher noch einmal ganz kurz drauf ein. Das ist wirklich wichtig. Wir in Österreich haben dieses riesengroße Privileg, dass wenn ein Gynäkologe, ein Hausarzt eine Frau überweist, dass diese Untersuchung nichts kostet, ohne Alterslimit. Weil ich glaube, bei euch in Deutschland ist es mit Alter irgendwie geregelt, dass man ab 55...
Also es hat sich auch geändert. Und wenn ich die neuen Leitlinien richtig verstanden habe, braucht es für die Überweisung erstmal, dass du die Überweisung sinnvoll, dass das also irgendwie alles sinnvoll ist. Geht das bei Frauen, die müssen Risikofaktoren haben? Und tatsächlich ist es trotzdem dann auch eine Selbstzahlerleistung. Also okay. Ich weiß, bin ja jetzt nicht mehr so im Kassensystem drin, bin seit 18 draußen. Früher war es so.
Einfach gern informieren und.
Früher, ne? Da war nur bei manifester Osteoporose eine Knochendichtemessung indiziert und bezahlt. Also es ist so ein bisschen ein Grauzustand. Es ist halt aber auch wirklich jetzt nicht was Teures, sondern die kosten 40, 50 Euro, diese Knochendichte-Messung, je nachdem, wie drumherum vielleicht auch so das Ganze gehandhabt wird. Das ist jetzt kein Drama, aber es ist jetzt nicht so, wie es dann bei euch ist, dass das dann läuft, sondern selbst wenn ich eine Überweisung den Patientinnen gebe, kann es durchaus immer noch ein Gespräch
ja,
sein.
40, 50 selbst wenn Euro dennoch sind.
Selbst wenn sie es selber zahlt. Ne? Also ist noch nicht so ganz rutschig geklärt.
Okay. Auch was sich jetzt wahrscheinlich viele denken, okay, Helena, ich habe es verstanden, ich bin soweit, auch wenn es mir gut geht oder ja, auch wenn es mir nicht so gut geht. Ich bin ja bereit, ich möchte abchecken lassen und ich gehe ja eh zur jährlichen gesunden Untersuchung. Warum reicht diese oder reicht diese nicht?
Also ich weiß ja nicht, was du mit der jährlichen Untersuchung meinst.
Ach so, bei uns in Österreich, genau, ist die Möglichkeit, dass man jährlich zum Hausarzt geht und da wird man durchgecheckt. Also Urin, Stuhlprobe, EKG ist dabei und so die gängigen, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, Blutwerte werden da gecheckt. Ja? Oder ich frage einfach anders. Helena, ich bin soweit, was lasse ich denn abprüfen bei meinem Arzt?
Also erstmal so geht das nicht. Du kannst nicht zu deinem Arzt gehen und dem sagen, was der jetzt abprüfen soll. Allein das Wort würde geht nicht. Sondern wir gehen hier in Deutschland zum Arzt, wenn wir krank sind. Und wenn wir nicht krank sind, gibt es Dinge, die wir bekommen. Und darüber hinaus gibt es nicht etwas, was du jetzt einfach so ohne klinischen Krankgrund fordern kannst. Du kannst nicht jetzt auf Kasse irgendwo hingehen und sagen, was du willst. Das geht nicht.
Oh, wow. Also da bin ich jetzt echt erstaunt, weil das geht bei uns sehr wohl.
Nein, das also, geht jetzt erstmal nicht. Du kannst nicht jetzt einfach irgendwo hingehen und sagen, was du willst, sondern du kannst nur sagen, ich bin krank und du kannst Symptome schildern und dann hat der Arzt die Aufgabe, dir bei deiner Krankheit und deinen Symptomen zu helfen, die Ursache zu finden und wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Behandlung einzuleiten, das dann auch zu tun. Aber die Behandlung muss Teil von, sagen wir mal, zur Verfügung stehenden Leistungen sein. Es ist auch nicht so, dass, sagen wir mal, Problem 1 hat 5 Möglichkeiten, das anzugehen. Und es kann sein, dass nur eine davon auf Kasse bezahlbar möglich ist. Es ist also hier nicht so, es ist alles total festgelegt und es ist jetzt, es geht gar nicht um den Arzt, es geht auch nicht um dich, sondern es gibt einfach eine Karte an Leistungen und Sachen und nur die gibt es. Wenn ich jetzt mal ganz streng das so interpretiere, wie es gemeint ist, sollen wir hier im Kassensystem wirtschaftlich, zweckmäßig, notwendig und ausreichend handeln. Ist festgelegt, so im Kassensystem, ne? Also, so, das heißt, es ist wirklich schwierig, dass wenn eine Frau sich, sagen wir mal, nicht fühlt und dann der Arzt nicht um diese funktionellen Hintergründe in der Perimenopause oder auch Hashimoto plus irgendwie Histamin plus ich weiß nicht was, all diese Dinge werden jetzt in der klassischen Hausarztmedizin so nicht gewusst und existieren auch nicht als behandlungspflichtige Diagnose und dann kann jetzt auch die Frau so nicht hinkommen. Deswegen habe ich auch die Bücher geschrieben, damit erstmal nicht der Arzt dann dafür verantwortlich gemacht wird. Der kann doch da auch nichts für. Er kriegt einfach nur das auch bezahlt und Zeit wird auch nicht so bezahlt, wie viele es bräuchten. Da kann jetzt auch der Einzelne nichts für. Deswegen ist wichtig, dass das System, sagen wir mal, auch die Rahmenbedingungen für die Praxen, für die ambulanten Ärzte, Ärztinnen und Patienten, sagen wir mal, ändert. Aber bei uns in Deutschland ist es so, du kannst zu deinem Hausarzt gesund alle 3 Jahre gehen, nur alle 3 Jahre, und dann den Check 35 verlangen. Und in diesem Check 35, den darf man halt ab dem 35. Lebensjahr machen, sind beim Blut nur ganz wenige Sachen dabei, das einfach definiert. Und zwar der Nüchternzucker, das LDL, das HDL, das Gesamtcholesterin, Punkt. Und dann einmal eine Hepatitis-Serologie, das kann man alles bei der KV auf den Seiten lesen und das ist es. Natürlich kann der Arzt, wenn er eine Haltung hat, neugierig ist oder auch ein Gefühl hat durch die Familienanamnese, durch die Untersuchung, wird körperlich untersucht, der Urin wird auch untersucht, kann der das natürlich ergänzen durch Niere, Leber, sonst was. Blutbild, übrigens das Blutbild ist nur eine Sache aus einer Blutdiagnostik. Musst du immer Blutdiagnostik sagen, weil Blutbild ist was Bestimmtes.
Okay.
Das heißt also, dann könnte er das ergänzen oder sie. Das heißt, besser ist hier in Deutschland, wenn man den Frauen beibringt, was ja eigentlich auch nicht so unsere Art ist, dass wir jetzt überall hingehen und jetzt da all unseren kleinen Beschwerden schildern. Aber das muss man. Und das, wenn die da sind, muss man die zusammenfassen. Muss man eine Liste schreiben, sag ich habe Haarausfall. Ich bin blass, ich bin müde, ich habe Verdauungsprobleme, mein Stuhlgang hat sich verändert, ich habe Migräne. Das heißt also wirklich alles notieren, was nicht in Ordnung ist, selbst wenn es auch vielleicht einem nicht groß genug vorkommt, muss man das sammeln und sagen und dann mir geht es nicht gut und was stimmt mit mir nicht. Und dann muss der Mediziner, die Medizinerin das abklären. Also du kannst nicht Gesundheit fordern, du kannst. Wir haben ein kuratives System. Wir haben kein präventives System. Ja, natürlich, die Ärzte nehmen sich Zeit und versuchen auch, aber es ist zu viel geworden. Die Patienten sind sehr, sehr krank. Man hat für die Halbgesunden einfach gar nicht mehr die Zeit, weil es so viele Schwerkranke gibt, mit denen man wirklich sich kümmern muss. Und schon da reicht die Zeit nicht. Ne? Also es ist wirklich schwierig.
Umso mehr, dass wir in die Gänge kommen, Helena, weil wo soll denn das hinführen?
Ja.
Also eigentlich auch so gesehen, was für eine geile Zeit, dass so Themen wie Longevity und eben Prävention immer lauter diskutiert werden, weil wir können es uns nicht mehr leisten, so alt zu werden wie die jetzige Generation, weil es ist schlichtweg niemand da, der uns helfen kann, geschweige denn jemand da, der uns pflegen kann.
Also abgesehen davon, dass ich jetzt auch selber nicht diesen Zustand haben möchte. Na, so, ne? Also nicht also, nur wegen, natürlich ja. auch den Kindern zuliebe, der Gesellschaft zuliebe Absolut. Und so, aber es ist ja auch unangenehm, so nicht funktionierend selbstbestimmt zu leiden, Schmerzen und all sowas. Ne? Du hast ja gefragt, ja, was sollen voll. Die denn machen? Dafür habe ich die Bücher geschrieben. Ich habe doch in dem Blauen genau je nach Indikation auch geschrieben, ob man präventiv, kurativ, je nach Themen, habe ich euch genau verraten, was ihr alles ankreuzen könnt. Und ihr könnt alleine zu Laboren gehen und ihr könnt zu Privatärzten gehen. Und natürlich mit denen kannst du diskutieren. Und da bist du ja auch dann diejenige, die Wünsche äußern darf, aber eben nicht im Krankenkassensystem. Du musst dann Ärzte suchen für funktionelle Medizin, präventive Medizin, Ganzheitsmedizin, Longevity-Medizin, was weiß ich, ne? Ganzheitlich Innere heißt ja meine Praxis, weil ich jetzt auch nur innere Medizin, sagen wir mal, kann und weiß. Aber ja, ihr müsst dann Ärzte finden, die die gleichen Interessen haben wie ihr und ihr könnt aber auch in Labore gehen. Und deswegen habe ich auch zwei Labore ja mal als Beispiel genannt, zu denen man auch gehen und schicken kann. Und dann habe ich auch überall, auch jetzt zum Beispiel in dem letzten Buch, in dem orangenen Buch, habe ich ja auch dann eben zwei Beispiele. Was musst du bestimmen, wenn du deine Knochen wissen willst? Musst du zwei Krankwerte bestimmen? Habe ich euch aufgeschrieben. Was musst du wissen, wenn du wissen willst, ob deine Gefäße krank sind? Habe ich euch aufgeschrieben. Das ist jetzt nichts hier für so einen Podcast. Das ist wirklich ein Studium. Und dann muss eben entweder die Frau hat sich schon gebildet, weiß um ihre Schwachstellen, dann kann sie mit meinen Büchern, glaube ich, ganz gut einsteigen und sich auch erstmal kümmern und dann auch in der Medizin die Ärzte führen. Du kannst schon die Mediziner führen, aber du kannst nicht in Deutschland zumindest sagen, ich will und ich habe gelesen und ich würde gerne. Das geht in Privatpraxen. In Kassenpraxen wird wirklich ein Schlimmstes, wird verkraftet, abgearbeitet, gerettet, Krebse, Pneumonie, rheumatoide Arthritis, also solche richtigen Krankheiten sind im Kassensystem möglich und gut aufgehoben. Aber nicht dieses forscherische, ich will gesund bleiben. Das wird irgendwann kommen, weil das natürlich eine Win-Win-Situation ist. Ne? Man kann auch mit Gesundheit Geld verdienen und davon würde die Gesellschaft profitieren.
Ja, absolut.
Ne? Wenn mehr weiter sich auch einbringen können, anstatt nur zu nehmen, ne? Oder gepflegt zu werden. Ich habe es aufgeschrieben. Ich habe wirklich.
Genau, ich wollte gerade sagen,
hab's aufgeschrieben.
Helena hat es wirklich. Jetzt watschen einfach ist übertrieben, aber gut verständlich aufgeschrieben. Die Bücher sind orange, blau, grün. Ich verlinke es euch in den Shownotes und ihr kennt sie sicher. Ich sage sie euch auch voll gerne auf Instagram. Sie sind auch auf meinem Blog schon lange als Lesetipp wärmstens empfohlen. Helena, nächstes Thema. Hormonersatztherapie. Viele Frauen denken ja bei der Hormonersatztherapie ja primär an das Ende von Hitzewallungen, vom schlechten Schlaf, auch vielleicht von Energielosigkeit und so weiter. Und in deinem Buch nennst du aber Estradiol ein Schlüsselhormon und Progesteron ein Gesundmachhormon. Du hast zuerst schon gesagt, die Gesund- und die Krankmachwerte. Kannst du uns erklären, warum Hormone für dich eigentlich ja, Gefäß- und Knochenschutzmittel sind, du hast das schon kurz angerissen. Und was passiert in unseren Arterien, wenn wir das Estradiolloch einfach ignorieren, nur weil wir die Hitzewallungen vielleicht tapfer durchhalten, aushalten, weil es ja immer schon so war und weil man da ja nur durchhalten muss und dass es darum nicht geht, sondern um so viel mehr.
Also erstens, ich bin den Wechseljahren dankbar, dass die Symptome machen, weil sonst würde niemand kommen und meinetwegen sich kümmern. Ne? Also es ist ja schon so, durch Leid werden wir aktiv und kommen in die Pötte. Und tatsächlich die, die leiden, die kümmern sich, weil es geht nicht anders. Und die Information ist ja jetzt auch durchaus auch über dich sozusagen und viele andere zur Verfügung, sodass man eben auch nicht mehr alleine ist und man weiß jetzt, dass man sich kümmern muss. Tatsächlich die, die keine Beschwerden haben, denen muss man bewusst machen, dass auch wenn sie das nicht merken, sie trotzdem Wechseljahre haben. Viele sagen ja, dann habe ich nicht. Alle Frauen haben irgendwann keine ovarielle Funktion mehr. Egal, ob sie das merken oder nicht. Punkt eins. Der zweite Punkt ist, ich habe festgestellt, dass wenn ich die Frau bis, sagen wir mal, ins hohe Alter schützen will, dass ich mir sozusagen von damals war das ja gehörten ja Östrogen und Progesteron den Gynäkologen Ich musste mir das richtig klauen. Am Anfang, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren waren auch Gynäkologen böse, wenn ich schon mich in deren Feld reingewagt habe und Progesteron verordnet habe, weil das gehörte doch denen. Das hat sich jetzt schon etwas geändert, dass auch mehr Allgemeinmediziner, Internisten, Kardiologen um die Bedeutung der Hormone für die anderen Körpersysteme wissen. Und tatsächlich, vielleicht als einfache Regel, wenn man Organe schützen will, ist es wichtig, vor allen Dingen Herz, Niere und Gehirn, ist es für diese drei Organsysteme super wichtig, die Gefäße hübsch und jung und glatt zu halten. Und dafür ist es wichtig, dass der Knochen sich nicht entkalkt. Das heißt, dass wenn eine Frau eine Osteoporose-Aktivität hat, verkalkt sie auch besser an den Gefäßen. Je mehr Risikofaktoren sie für die Gefäßverkalkung hat, desto besser sind dann Arteriosklerose und Osteoporose ein Team. Und sie wird dann vielleicht in den 60ern Folgen haben von diesen beiden Erkrankungen. Und zwar, ob sie das merkt oder nicht. Jetzt das Progesteron baut den Knochen eher auf. Das Östrogen ist stärker den Knochenabbau hemmend. Das heißt, allein schon Knochenabbau zu hemmen, schützt auch Gefäße. Dann ist es so, dass auch verschiedene Risikofaktoren, die Gefäße ärgern, durch den Hormonverlust dann früher und stärker zu Lebzeiten hochkommen. Also zum Beispiel Progesteron senkt den Blutdruck. Viele Frauen bekommen um die 50 dann auch eine arterielle Hypertonie. Mein Eindruck ist, dass wenn man nur vielleicht in den 40ern schon anfangen würde, das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte zu substituieren, dass man vielleicht dieses ganze Hochdruckthema bei gesunder Lebensweise noch mal ein bisschen auch ins Alter schieben kann. Und dann gibt's nicht deswegen zu Lebzeiten Dialyse, weil dafür brauche ich wieder 20 Jahre. Ne? Das Gleiche auch, das LDL-Cholesterin steigt postmenopausal an. Zum einen, weil ja LDL oder das Cholesterin ist ja Vorläufer von diesen ganzen Hormonen. Und wenn es sozusagen eine Riesenfabrik, die Eierstöcke, gar nicht mehr das Cholesterin in Hormone umwandeln, dann wird es nicht mehr verwendet und sammelt sich draußen an. Plus, das Östrogen hilft, viele LDL-Rezeptoren an der Leberoberfläche zu haben, so dass dann die Leber das LDL auch wieder einfangen kann. Also es gibt sehr viele feine, unterschiedlichste Auswirkungen auf den Alterungsprozess, der eben einfach besser läuft, wenn die Hormone nicht da sind. Und wenn man ein bisschen die Hormone substituiert, man macht das ja auch nicht so, dass die Frau irgendwie übertrieben so ist wie früher mit 20, sondern ein bisschen, dann kann man einfach diesen ganzen Prozess sozusagen lindern, mildern, abschwächen, sodass zu Lebzeiten vielleicht ein bisschen Plaques, aber eben nicht ein Schlaganfall entstehen kann oder keine 70-prozentige Karotisstenose oder nicht drei Stents im Herzen nötig werden. Also insofern, diese Hormone sind für jede Fachrichtung in Wahrheit wichtig, ob nun in der Urologie für die Blase, in der Osteologie für den Knochen, in der Kardiologie für das Herz-Kreislauf-System. Aber auch die Nephrologen haben mehr zu tun, wenn sozusagen alle Risikofaktoren mit den Nieren machen können, was sie wollen. Dann die Orthopädie. Viele Frauen haben Gelenkschmerzen und denken, sie haben Rheuma, Rheumatologie. Autoimmunkrankheiten haben auch ein bisschen, sagen wir mal, noch mehr Chancen, wenn alles Mögliche durcheinander geraten ist. Wobei da auch das Hormon Vitamin D wichtig ist und so Nährstoffe wie Zink, Selen und Vitamin C. Also die Idee ist, in der Lebensmitte zu schauen, wer bin ich denn auf internistischer Ebene? Denn das sind die Krankheiten, die doch dann am Lebensende uns morbide machen. Und zwar 4, 5, 6, 7, 8 Diagnosen zusammen. Und dann zu gucken, ob man sich es leisten kann, die Hormone nicht zu nutzen. Dazu bräuchte man einen Top-Knochen, warum auch immer man den hat, beste Gefäßumstände, keine Risikofaktoren und eine perfekte Lebensweise plus Kraftsport. Und meinetwegen auch kein Stress und sowas. Also die Idee ist umgekehrt, als Internistin bin ich jetzt eine Gynäkologin, mir geht es nicht darum, klimakterische Beschwerden zu behandeln, sondern wirklich zu schauen, ob aus internistischer Aging-Sicht es sich die Frau, ob sinnvoll ist oder dumm ist, die Hormone nicht zu nutzen. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Ne? Also, und ich weiß, Jetzt kommen wieder alle möglichen, die das nicht können. Aber mir geht's jetzt erstmal um die ganz normale, gesunde, auch vielleicht nicht beschwerdehabende Frau. Jede Frau sollte die Möglichkeit bekommen, sich mit 45, sagen wir mal, aktiv, sollte sie angeschrieben werden. Hello, hadu, du bist jetzt in der Peri, vielleicht auch schon Postmenopause. Diese Dinge sind wichtig. Es wäre super, du gehst jetzt mal zum Osteologen, damit du mal gemessen bekommst, was mit deinem Knochen ist. Und dann daraus entsteht dann auch vielleicht ein Verhaltensprogramm plus dann je nach gynäkologischen Faktencheck dann eben auch den Rat oder auch die Beratung zur Hormonersatztherapie. Und dann hast du nochmal zwei Worte genannt mit Schlüsselhormon und Gesundmachhormon. Es ist halt so, dass ich die Laborwerte einteile in drei Kategorien. Und die einen Werte, das sind die Krankmacher, das sind sozusagen, oder Krankwerte, das sind eben die Werte, die steigen im Laufe des Lebens. Und die Schlüsselhormone, das sind Hormone, die wirklich, wenn sie fehlen, krank machen, aber wenn sie zu viel da sind, auch nicht gut sind. Und die in der Norm einen Optimalbereich haben, der ein bisschen unterschiedlich sein kann, ob man Mann, Frau, alt, jung oder auch krank oder gesund ist. Und die Gesundmachhormone oder auch die Gesundmachnährstoffe, die unterscheiden sich von den Schlüsselstoffen. Das sind Stoffe, die sind quasi so in der Norm altersgemäß eher bei uns schlappi. Also Omega-3 ist schlappi. Und da ist es so, dass das Ziel über der Norm ist. Das heißt also, über der Referenz ist es auch in Ordnung, einen Gesundmachwert hinzubehandeln. Und das ist jetzt, sagen wir mal, wichtig, weil bei den Krankwerten ist über der Norm gefährlich krank. Bei den Schlüsselwerten ist auch über der Norm nicht das Ziel. Aber bei den Gesundmachwerten ist über der Norm das gesunde Ziel, weil die Norm Mindestlohn ist und alt. Und ich will Managergehalt und jünger. Und das ist nicht die Norm. Das heißt, ich will nicht in der statistischen Norm. Ich will raus aus der Norm. Also das ist, wenn man das mal verstanden hat, welche Blutwerte zu welcher Kategorie gehören, das habe ich auch in dem orangenen Buch nochmal mit sehr schönen Skalen ja auch nochmal hinterlegt. Also für Ferritin, Schlüsselwert gibt es eine Skala, wo wirklich optimal blau ist. Für TSH, für T3, für T4, also FT3, für das E2 unter der Hormonersatztherapie, für Progesteron, auch für DHEA, für Cortisol, aber auch für B12, für Vitamin D. Das heißt, ich habe wirklich auch in dem dritten jetzt nochmal versucht, es euch bildlich, farblich nochmal klarzustellen, was ist in der klassischen Medizin böse, wann flippen die alle aus. Und ich sag aber, hier müsstet ihr eigentlich alle schon ausflippen, weil das Risiko, da auf diesem Boden etwas Blödes zu entwickeln, ist vergrößert. Und jetzt müsst ihr euch mit schlappen Schlüsselstoffen, die müssen hoch, die Gesundmachstoffe müssen aufgebaut werden und dann sinken Krankwerte und Schlüsselwerte, die zum Zustand gehören, gehen auch wieder in die Gesundheit. Es ist ein richtiges mathematisches Konzept, wie so eine kleine Architektin oder eine Ingenieurin, wie man innen drin mit Zahlen kontrollieren, objektivieren, aber auch gestalten kann. Und ihr müsst einfach nur wissen, wo das Ziel ist. Wo wollt ihr hin? Und dann kann man gestalten. Es ist wie auf einer Reise. Wenn du kein Ziel hast, floatest du so rum. Aber wenn du ein Ziel hast und dann eine Technik, wie du da hinkommst, dann kann man das nachmachen. Also ich habe Kochbücher zum Nachmachen geschrieben. Ja,
das ist eine schöne Metapher. Und ja, dieser Weg kann mühsam sein, der kann lange sein, dennoch einmal sich auf den Weg machen, das ist ganz wichtig. Zum Thema Hormone, was ich vielleicht noch auch hinzufügen möchte, ja, es gibt ganz viele Frauen, die können keine Hormone nehmen. Es gibt auch ganz viele Frauen, die möchten keine Hormone nehmen. Total persönliche, private Entscheidung. Es gibt ganz viele Frauen, die haben Angst vor Hormonen, eben Stichwort Brustkrebs und so weiter. Und ich glaube, da war das, was du jetzt ausgeführt hast, vielleicht ein netter Anstoß, auch einfach einmal die Perspektive zu wechseln. Auch einmal drüber nachzudenken, wenn ich Alkohol trinke. Was bringt das eigentlich für ein Risiko mit sich? Machen sich wahrscheinlich die wenigsten Gedanken. Oder was es sonst noch so an Risikofaktoren gibt. Also die Hormone, dass das die großen bösen Dämonen sind. Ich glaube, diese Zeit wird gerade zu Grabe getragen, hoffentlich eben auch durch so Aufklärung wie dich. Und dass einfach ganz wichtig ist, sich auch einmal die Frage zu stellen, okay, was ist denn das Risiko, wenn wir keine Hormone nehmen? Also vielen, vielen Dank dafür deine Ausführungen. Helena, ich glaube, ganz vielen Menomeos, denen raucht schon der Kopf, die Ohren. Ich würde voll gern diese Episode hier an dieser Stelle, weil wir haben noch so viel am Zettel, Vitamin D, Omega 3, auch die Menomeo-Fragen werden noch beantwortet. Und auch noch einmal, dass du auch sagst, ja, wie die Begleitung, wie man denn auch erkennt, ob man wirklich gut begleitet ist. Das alles habe ich noch auf meinen Fragenzettel für dich notiert. Ich würde für heute voll gern, ihr Lieben, für heute einmal Schluss machen. Die Abmoderation heute anders als sonst, weil in 2 Wochen geht es dann wieder weiter mit der Helena. Dazwischen kommt ein Wechselwirkung-Plausch. Da ist die Janine Kunze zu Gast, die sehr offen über ihre Wechseljahre und ihre Reise spricht. Und wir hören uns dann wieder mit der Helena in 14 Tagen.
Okay, machen wir.
Wie gesagt, dein Instagram-Account, deine Bücher, steht alles in den Shownotes. Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest gerne mal mit mir reden? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Ganz wichtig, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke. Und bewerte Menomeo mit Sternen, das hilft mir und dem Thema Wechseljahre in der Sichtbarkeit. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomeo_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.